Sie kämpft für die Gleichstellung von Frauen und hat die Genderforschung in Österreich massiv vorangetrieben. 2023 wurde sie mit dem Käthe-Leichter-Preis der AK Wien für ihre besonderen Verdienste in der Forschung und Lehre geehrt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die gefragte Frau. Heute darf ich Zoe Lefkofridi bei mir begrüßen. Lefkofridi ist Universitätsprofessorin für Politik und Geschlecht am Fachbereich Politikwissenschaft der Universität Salzburg. Wir sprechen heute über ihren Weg in die Wissenschaft, warum Genderforschung für Demokratie und Gesellschaft so wichtig ist und über vieles mehr. Schön, dass Sie heute hier sind, Frau Lefkofridi.
Hallo, schön hier zu sein.
Am Mikrofon begrüßen darf ich heute Hanna Mauracher. Dann würde ich zu Beginn gerne über Ihren Weg in die Wissenschaft sprechen. Vielleicht zuallererst, wo kommen Sie her und wie ist Ihr wissenschaftlicher Werdegang verlaufen?
Ich komme aus Athen, Griechenland. Ich bin dort aufgewachsen und bin dann mit 25 Jahren ins Ausland gegangen, um mein Masterstudium zu machen. Also ich habe in Griechenland Theaterwissenschaften, Politikwissenschaften, internationale Beziehungen und Sprachen studiert und dann wollte ich ein Masterstudium am Europakolleg in Brügge machen und mein Ziel damals war für das Directorate General Education and Culture von der Europäischen Kommission zu arbeiten. Als ich in Brügge studiert habe, war ich von dem Prozess der europäischen Integration so fasziniert und auch auf die Konsequenzen auf die Demokratie und wollte das erforschen und habe ich dann ein Stage in der Kommission bekommen und abgelehnt und bin nach Wien gezogen und dann ein Doktoratsstudium am IHS und an der Universität Wien absolviert. Nach meiner Dissertation habe ich kurz als Postdoc an der Universität Wien gearbeitet, hatte ich einen kurzen Aufenthalt an Stanford-Universität, ging ich nach Florenz am Europäischen Hochschulinstitut und von Florenz kam ich nach Salzburg. Ich habe angefangen als Assistenzprofessorin für die vergleichende Politikwissenschaft. Ich wurde dann assoziierte Professorin. Und dann gab es eine Ausschreibung für die Gender-Professur und jetzt bin ich die erste Gender-Professorin im Bundesland Salzburg.
Wann war das mit der Gender-Professur?
Es hat im März 2020 angefangen.
Wie ist es denn Ihnen jetzt als Frau in der Wissenschaft immer so ergangen?
Als ich studiert habe, habe ich keine großen Unterschiede zwischen Männern und Frauen beobachtet. Als ich dann fertig mit meinem Doktoratstudium war und nach Jobs gesucht habe, habe ich bemerkt, es gibt irgendwie was. Und ich konnte nicht verstehen, warum ich und andere Frauen in meinem Umfeld eine höhere Schwierigkeiten hatten, eingeladen zu werden zum Interview und rekrutiert zu werden. Und ja, ich bin auch eine Wissenschaftlerin, also ich wollte es verstehen und habe ich dann angefangen, mehr und mehr darüber zu lesen, habe ich dann viele Studien in der Psychologie über Bias und Diskriminierung und Geschlechtsstereotypen, viele Annahmen, die wir machen über Frauen und Männer, die überhaupt nicht stimmen, die nicht auf Basis von Fakten basiert sind, aber trotzdem unsere Entscheidungen und unsere Evaluationen von Leistung und Potenzial beeinflussen.
Und wie hat sich das in Ihrem Fall geäußert?
Ich habe gesehen, ich muss viel mehr machen, um eingeladen zu werden, viel mehr als meine Kollegen. Und ich muss auch dazu sagen, es gibt auch die intersektionelle Geschlechterforschung, sagt uns, wir müssen nicht nur die Kategorie Geschlecht uns anschauen, sondern andere. Ich war nicht nur eine Frau, ich war auch eine Frau aus dem Süden, die jetzt 20 Jahre später ist das vielleicht weniger wichtig, aber damals war es wichtig.
Und wie ist es dann weitergegangen, als Sie dann an der Uni angestellt waren? Mussten Sie sich da auch immer stärker behaupten als andere Kollegen, als männliche?
Ja, man sieht es eigentlich, es ist nicht so eklatant und man kann es nicht sofort sehen. Man befindet sich zum Beispiel in Sitzungen, wo man ein Argument hervorbringt, welches ignoriert wird und dann wird es von einem anderen Kollegen erwähnt und plötzlich wird es als tolle Idee empfangen. Also, und das ist gar nicht absichtlich gemacht. Es gibt vieles, was nicht absichtlich gemacht wird, um Frauen zu verletzen oder zu marginalisieren. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir darüber sprechen, weil vieles ist unbewusst und es kann leicht geändert werden, wenn man will.
Was merken Sie konkret an der Uni?
Etwas, was noch immer der Fall ist, ist das Verhalten von Studierenden. Sie evaluieren uns unterschiedlich. Sie erwarten andere Sachen von einer Frau Professorin. Sie erwarten auch viel mehr Betreuung. Sie verlangen sie auch viel mehr als bei den Kollegen. Und auch, wir werden auch bei der Evaluation auf Basis von, oft auf Basis von anderen Kriterien evaluiert und persönliche Merkmale und nicht auf Basis von unserer Expertise. Also wir werden auch oft nicht per Nachnamen adressiert oder unsere Titel werden abgeschafft. Es ist dann lustig, wenn wir die Studierenden damit konfrontieren, dass sie reden über eine Frau Professorin Zoe, aber über einen Herr Professor Heinisch zum Beispiel.
Wenn sogar an der Uni solche Unterschiede deutlich werden, wie schaut es denn aktuell aus? Wie steht es um die Gleichstellung der Geschlechter in Österreich jetzt im Jahr 2024?
Österreich ist eigentlich ein Fall in der Mitte Richtung Spitzenleistung. Also wir sind nicht im Paradies. Es gibt natürlich auch die skandinavischen Länder, die ein viel, viel besseres Kontext und viel mehr Sicherheit und Möglichkeiten den Frauen anbieten als Österreich. Aber Österreich ist auch nicht schlecht. Als Frau in Österreich zu leben, ist viel, viel sicherer und viel besser als in anderen Ländern. Also im Endeffekt, es gibt Luft nach oben, aber wir sind nicht im Endeffekt die allerletzte im Ranking von der Europäischen Institut für Gleichstellung.
Mit welchen Problemen kämpft man denn in Österreich?
Es gibt natürlich auch Gewalt gegen Frauen, aber es gibt auch Maßnahmen, es gibt Versuche, Bewusstsein zu erhöhen. Also es passiert was. Also Frauen werden nicht ignoriert. Gleichzeitig muss man erwähnen, ein großes Problem in Österreich ist das Gender Pay Gap und das Pension Gap. Also Frauen, vor allem wenn sie Kinder bekommen, sie hören auf zu arbeiten oder arbeiten sie Teilzeit. Das heißt, sie zahlen nicht im System ein und dann haben eine, wenn überhaupt, eine niedrige Pension. Wenn sie dann alleine, aus mehreren Gründen kann man allein sein, Scheidung oder der Partner oder der Ehemann stirbt vielleicht. Also auf jeden Fall sind dann diese Frauen dann oft in Armut und das ist sehr traurig.
Was müsste Ihrer Meinung nach da passieren? Was muss da getan werden?
Ja, in manchen Bundesländern, wie zum Beispiel in Salzburg, die Erwartung von den Frauen ist, dass wenn sie ein Kind bekommen, dass sie zu Hause bleiben. Also es gibt diese Annahmen, dass die gute Mutterschaft verlangt, dass man keinen Beruf hat. Das stimmt nicht. Es ist wichtig, dass Frauen auch autonom sind und ihren Weg gehen, machen. Also natürlich, das verlangt Unterstützung vom, also die Infrastruktur, natürlich, man braucht Kindergarten. Da muss ich sagen, es sollte von der Politik, also mehr Aufwertung von diesen wichtigen Institutionen für unsere Gesellschaft. Es sollte dort mehr Personal geben, sie sollten gut bezahlt werden und es sollte auch Männer und Frauen in solche Institutionen geben. Das ist das eine und natürlich, man braucht auch innerhalb der Familie auch eine Teilung. Es geht nicht um Hilfe. Die Eltern sollten diese wichtige Aufgabe teilen. Also das ist nicht nur eine Aufgabe für Mütter.
Wie ist es bei Ihnen so gelungen, zu vereinbaren, die wissenschaftliche Karriere und Mutter sein?
Es ist nicht einfach. Also das muss ich vorab sagen. Vor allem mit einem kleinen Kind. Wenn sie klein sind, sie werden oft krank Und es ist schwierig, wenn man Termine hat und plötzlich man muss alles absagen. Ich habe Glück und Unglück gehabt, dass meine Professur gerade mit der Pandemie angefangen hat. Mhm. Also ich war wirklich in einer sehr schwierige Situation mit einem 3-jährigen Kind. Der Kindergarten war zu. Wir haben es geschafft. Es war sehr schwierig, aber das Gute war, dass diese Digitalisierung, also plötzlich, es war möglich, dass wir online die Termine wahrnehmen. Und das ist jetzt auch, was wir machen können, wenn zum Beispiel das Kind krank ist und dann online bei der Sitzung teilnehmen. Das hatten wir vorher nicht. Natürlich, also das ist auch nicht ideal, weil man sollte auch Zeit nehmen für das Kind. Aber im Endeffekt, Kinder sind auch glücklich, wenn sie glückliche Eltern haben. Und ich denke nicht, dass wenn Frauen arbeiten und autonom sind und sich verwirklichen, dass sie schlechte Mütter werden.
Vielleicht, wenn wir kurz bei den Erwartungshaltungen bleiben, da bestehen ja ganz andere an Frauen als an Männer. Woran liegt das noch so stark, dass es hier noch so viele Klischees und Stereotypen gibt?
Ja, die Erwartungshaltungen, also da die Forschung über Geschlechtsstereotypen entwickelt sich, aber es gibt noch immer welche, die sich noch nicht geändert haben. Also die Erwartung von Frauen, dass sie empathisch sind, konsensorientiert, dass sie im Endeffekt Soft Skills haben, dass sie nicht zu ehrgeizig sind. Von den Männern wird es erwartet, dass sie durchsetzungsfähig sind, dass sie logisch und nicht emotional sind. Im Endeffekt, die sind auch durch die historische Geschlechterrollen. Aber, also jetzt, wir erleben eine Änderung und also es gibt jetzt ein Problem. Also wir sehen zum Beispiel Frauen in Führungspositionen. Unser Stereotyp für eine Führungskraft ist männlich, nicht emotional, ist ehrgeizig. Und dann, wenn Frauen in so einer Rolle sind und wir haben die Erwartungen von Frauen und dann wir haben die Erwartungen von der Führungskraft. Und da gibt es einen Clash. Und oft, wie wir evaluieren, wie diese Frauen sich verhalten, ist dann natürlich auf Basis von diesen Stereotypen und nicht auf Basis von Fakten. Und Stereotypen sind im Endeffekt ein kurzer Weg, wie wir die Welt verstehen. Also die sind nicht übel, also von Natur aus. Aber wir müssen bewusst davon sein, weil oft sie führen zu falschen Entscheidungen und ungerechte Evaluationen von Menschen, weil wir machen Annahmen ohne Fakten zu haben, auf Basis von Geschlecht.
Genau, und hier kommt jetzt die Geschlechterforschung ins Spiel, dass wir vielleicht da mehr auf Fakten agieren, dass sich die Leute bewusst werden, wie sie denken. Wie steht es denn generell um die Geschlechterforschung in Österreich? Welchen Stellenwert hat die? Wie weit sind wir da?
Gesetz gibt es spezielle Erwähnung der Geschlechterforschung im UG, aber auch im Forschungsorganisationsgesetz. Und das ist Absicht. Es gibt nicht so viele Forschungsfelder, die erwähnt werden im Gesetztexten. Und der Grund, warum die Geschlechterforschung da drinnen ist, ist die Tatsache, dass sie bis jetzt in der Mehrheit von den Universitäten nicht als gleichwertig betrachtet wird. Mit gleichwertig meine ich äquivalente Ausstattung, zum Beispiel Mitarbeiterinnen oder Gehalt. Im Endeffekt, dass man genau der Geschlechterforschung ähnliche Werkzeuge und Ausstattung gibt, damit sie sich entwickeln kann wie andere Forschungsfelder. Es gibt viel Luft nach oben. Es gibt in der letzten Zeit auch Fortschritt. Es gibt die Österreichische Gesellschaft für Geschlechterforschung, die dafür kämpft. Aber natürlich, also die Zukunft liegt in den Händen von Rektoraten. Also ob man die Geschlechterforschung unterstützt und fördert, die ist eine politische Entscheidung. Wer Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit und Frauen fördern möchte. Also mit einer starken Geschlechterforschung können wir auch mehr Gleichstellung erreichen, weil wir werden dann genau wissen, wo die Probleme liegen. Wir haben dann evidenzbasierte Politik, die viel effizienter sein kann als einfach Maßnahmen, die nicht auf Wissenschaft, also auf Fakten basiert ist. Also die Geschlechterforschung ist sehr wichtig für Universitäten, aber generell für die Politik und für unsere Gesellschaft und Wirtschaft. Aber leider, es hat noch nicht die Anerkennung bekommen, die eigentlich es verdient.
Wie ist da so der Stellenwert an der Uni Salzburg?
An der Uni Salzburg? Es gab in der Satzung dekadenlang einen Artikel über die Genderprofessur, dekadenlang nicht umgesetzt. Und seit 2020 haben wir die Genderprofessur. Die Einrichtung von der Professur war nicht optimal. Es gibt aber jetzt wichtige Schritte, um das auszubessern, eine Satzungsänderung und bald auch eine Einrichtung von einem wissenschaftlichen Zentrum für Geschlechterforschung. Also wir sind gut unterwegs, aber es gibt Luft nach oben, wenn man zum Beispiel mit der Universität Wien vergleicht. Aber in Salzburg, das Team der Genderprofessur ist einzigartig in der Welt. Wir verwenden Mixed Methods und auch quantitative Methoden, erforschen auch intersektional die Ungleichheiten. Und wir haben eine Spitzenrolle gerade. Also die Unterstützung von der Universität ist uns extrem wichtig, damit wir auch dieses Alleinstellungsmerkmal auch nachhaltig machen können.
Vielleicht können Sie noch ein bisschen erläutern die Relevanz der Geschlechterforschung nochmal für die Gesellschaft, für die Demokratie, für verschiedene Bereiche. Wo ist denn das so wichtig, dass man sich diesen Unterschieden bewusst ist?
Die Geschlechterforschung beschäftigt sich mit Ungleichheiten in unterschiedlichen Bereichen des Lebens, Wirtschaft, Politik, innerhalb der Familie. Die Frage ist, warum eigentlich? Sind die Menschenrechte, weil Frauenrechte sind Menschenrechte, warum sind sie nicht respektiert? Und für die Demokratie ist die Geschlechtergerechtigkeit fundamental. Demokratie ist das einzige politische System, welches auf Gleichheit sich basiert. Also im Endeffekt, dass man die gleiche politische Rechte hat. Und Frauen haben sie nicht gehabt. Also historisch, sie haben sehr lang gekämpft und hart gekämpft, um das Wahlrecht zu bekommen. Und jetzt, sie haben noch immer nicht Parität erreicht, zum Beispiel im Parlament. Also im Endeffekt in einer Welt, wo es Meritokratie gibt und keine Diskriminierung auf Basis von Geschlecht, sollten Frauen die Hälfte überall sein, in Corporate Boards, in Parlament, in der Regierung, in Professuren an der Uni. Die Tatsache, dass das nicht der Fall ist, ist natürlich ein Puzzle und das versucht die Geschlechterforschung zu lösen. Warum? Also die Frage ist, wenn Frauen genauso kompetent sind, was sie auch sind, warum sind sie nicht? Warum kommen sie nicht voran? Warum sind sie nicht in den Positionen? Was die Geschlechterforschung versucht, ist auch also mehr Fokus auf Leistung und auf Kompetenz zu setzen. Weil im Endeffekt, also wir verlieren Talent. Also es gibt so viele Menschen, die in der Wissenschaft, in der Politik was Gutes tun können. Aber wenn sie auf Basis vom Geschlecht, vom Prozess ausgeschlossen werden, dann wir verlieren alle als Gesellschaft, als Wirtschaft, als Wissenschaft.
Und welche Folgen hat das konkret für die Demokratie?
In der Demokratie, es ist extrem wichtig, weil im Endeffekt, wenn die Frauen nicht im Parlament sitzen, dann werden auch ihre Erfahrungen nicht berücksichtigt. Also natürlich als Frau hat man bestimmte Erfahrungen, die frauspezifisch sind. Und die können Männer nicht verstehen, weil sie diese Erlebnisse nicht haben. Und sie können auch die Frauen nicht indirekt so gut vertreten. Je mehr Frauen im Parlament, desto frauenfreundlicher die Politik, weil sie berücksichtigen dann auch ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche. Im Endeffekt, das heißt eine bessere Demokratie, die eigentlich nicht nur die Hälfte von der Bevölkerung, sondern die ganze Bevölkerung ansprechen möchte und also das Leben von allen ausbessern möchte.
Geht diese Entwicklung in die richtige Richtung?
da möchte ich auch erwähnen, es gibt jetzt gerade ein Backlash gegen die Geschlechtergerechtigkeit. Es gibt Bewegungen, die versuchen, die Frauen zum Schweigen zu bringen und sie irgendwie, also ihre Stimmen zu marginalisieren und sie zu verhindern von Machtpositionen, von der öffentlichen Sphäre und versuchen, Angst zu machen.
Wie erklären Sie sich jetzt diese Entwicklung? Auf was ist das zurückzuführen?
Was wir jetzt beobachten in unserer Ära, weil wir sind in der digitalen Ära, wir sehen in den sozialen Medien unterschiedliche Arten von Gewalt gegen Frauen und vor allem Frauen, also Women of Color und Frauen mit Behinderung, also sie sind besonders attackiert. Und man versucht im Endeffekt, Frauen Angst zu machen, und sie irgendwie weg von dem öffentlichen Raum, wo diese Gespräche geführt werden, zu schieben. Es gibt auch viele öffentliche Figuren wie Donald Trump oder Influencers in sozialen Medien, die eine respektlose und frauenfeindliche Sprache verwenden.
Und welche Folgen kann das nun haben?
Die Tatsache, dass das irgendwie normalisiert wird, ist gefährlich. Und das ist auch eine Manifestation von Backlash, genau jetzt, als wir Fortschritt haben, jetzt, dass wir eigentlich, dass ihre Generation das als normal betrachtet, zu studieren, Ambitionen zu haben. Genau jetzt kommt diese Bewegung mit Gewalt gegen Frauen und ihre Rechte.
Warum ist es jetzt so extrem geworden? Glauben Sie, ist das jetzt eher ein Social-Media-Phänomen, was sich dann natürlich auch aufs reale Leben überträgt?
Es gibt natürlich, die sozialen Medien sind auch ein neues Medium für uns alle. Ja, also die Forschung der Zukunft wird zeigen, was für Änderungen es gab in dieser Transitionsphase von der Ära ohne sozialen Medien in die Ära mit. Weil das ist eine neue Art von Teilnahme in Diskussionen, eine neue Art von Kommunikation, eine neue Art von Partizipation, aber auch mit ihren eigenen Regeln. Es gibt natürlich auch die Frage des Wettbewerbs und die Frage, manche Männer empfinden den Erfolg von Frauen als ein bedrohliches Phänomen. Also das, im Endeffekt, dass sie persönlich von einer Gleichberechtigung bedroht werden. Warum ist das so? Natürlich im Arbeitsmarkt, wenn es mehr Frauen gibt, dann natürlich, es gibt mehr Wettbewerb. Und die Forschung zeigt, dass eigentlich mehr Frauen die Kompetenzen erhöhen. Also es gibt Studien, die zeigen, in der Politik, wo es mehr Frauen gab, dann ist auch nicht nur das Niveau von Kompetenz von Frauen gehoben, sondern auch das von Männern. Also das heißt, die Männer, die nicht exzellent sind und nicht sehr kompetent sind, verlieren in diesem Prozess. Und die haben Angst, weil sie würden in einer Welt ohne Geschlechtergerechtigkeit leichter einen Job finden, obwohl sie nicht so kompetent sind.
Und parallel, also es gibt ja nicht nur diese toxische Männlichkeit, sondern ja auch zunehmend Frauen, die andere Frauen runtermachen. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?
Ja, es gibt den Begriff der internalisierten Misogynie, also Frauenhass. Misogynie hat mit diese Strukturen, die im Endeffekt die Frauen dann kontrollieren und beobachten und bestrafen, wenn sie sich anders verhalten, als man erwartet von ihnen. Und viele Frauen machen mit, sie kritisieren andere Frauen. Wenn jemand etwas nicht gut macht, natürlich verdient man Kritik, aber die Forschung zeigt, dass Frauen bekommen viel mehr Kritik als Männer. Das sieht man auch in der Politik, zum Beispiel bei Politikerinnen oder Kandidatinnen. Die werden kritisiert über
ihre Kleidung zum Beispiel oder Haar oder solche Sachen, die total irrelevant sind. Und man fokussiert auf so wirklich nebensächliche Sachen, das schon ist abwertend. Man erlaubt Frauen viel weniger Fälle, auch weil sie noch immer eine Minderheit sind. Also wenn sie die Norm werden in der Politik, in der Wissenschaft, in Management, dann werden wir vielleicht nicht mehr drüber sprechen, aber bis dahin haben wir noch einen langen Weg.
Und um diesen langen Weg zu bestreiten, was sind denn für Sie effektive Maßnahmen, um diese Geschlechtergleichstellung weiter voranzutreiben? Über Kinderbetreuung haben wir schon ein bisschen gesprochen, aber vielleicht auch am Arbeitsmarkt und so weiter.
Ja, es gibt jetzt eine sehr gute Maßnahme von der Europäischen Union, die Richtlinie über Transparenz von Gehalt. Das wird, wenn das umgesetzt wird, das wird sicher radikale Konsequenzen haben, weil im Endeffekt also diese ganze Ungleichheit und die im Endeffekt nicht auf Basis von Fakten und Kompetenzen basiert, sondern auf Basis von Annahmen und Diskriminierung im Endeffekt. Wenn wir die Fakten haben, wenn Frauen wissen, wie viel weniger sie verdienen für die gleiche oder sogar für mehr Arbeit, dann vielleicht werden sie mehr tun, um das zu ändern. Und die Führungskräfte werden auch mehr tun, um das zu vermeiden, weil natürlich also das verursacht Ärger. Es ist natürlich von den Leuten akzeptiert, wenn Leistung belohnt wird, aber wenn auch die gleiche Leistung anders evaluiert wird. Und wenn man im Endeffekt... was wir wissen ist, dass Frauen auf Basis von Rekord evaluiert werden und die Männer auf Basis von Potenzial.
Hätten Sie ein solches Beispiel, das Sie schon selbst mitbekommen haben?
Ich sehe es jetzt zum Beispiel, wir sind in einem Rekrutierungsprozess auch an der Universität Salzburg für unsere Rektorin oder Rektor. Ich sehe das, wie unbewusst die Leute das machen. Wie beeindruckt sie werden von Männern, die eigentlich sehr wenig Erfahrung haben in Leitungspositionen. Aber wenn eine Frau so eine Bewerbung anreichen würde, also man würde denken, warum hat sie sich beworben? Also sie kann nicht beweisen, dass sie den Job kann. Und das sieht man immer wieder. Und dann kommt die Frage, warum gibt es so wenige Bewerbungen von Frauen? Frauen bewerben sich nicht, ja? Sie trauen sich nicht. Unter 30% Frauenprofessorinnen, man kann nicht erwarten, dass in einem Bewerbungspool dass die Hälfte Frauen sind. Das heißt aber, dass wir dann weniger Chancen haben, also kompetenten Frauen als Führungskräfte zu bekommen.
Und das ist ja... Also nicht nur an der Universität ein Problem, sondern auch sonst. Je weiter man hinaufgeht in der Hierarchie, oder desto weniger Frauen werden es in den meisten Unternehmen, Institutionen. Wie finden Sie das Quotenkonzept? Unterstützen Sie das?
Ja, also ich muss sagen, ich habe auch immer gedacht, dass dieses Argument von Meritokratie wichtig war. Die Forschung zeigt, dass Quoten helfen, nicht nur Frauen in der Politik oder in Institutionen im Endeffekt überhaupt reinzukommen, sondern auch erhöhen das Niveau der Kompetenz. Also im Endeffekt, sie haben sehr positive Auswirkungen auf die Politik, die man führt, oder auf die Qualität von Management. Es gibt auch eine Studie, die zeigt zum Beispiel im österreichischen Parlament, dass je mehr Frauen, desto höher das Niveau der Diskussion. Also das im Endeffekt, das ist viel konstruktiver, und also die Diskussion ist im Endeffekt besser, wenn mehr Frauen da präsent sind und teilnehmen. Also Frauen haben sehr, sehr positive Wirkungen in allen Bereichen,
Und Männer haben auch, also Männer haben auch sehr positive Wirkungen in Kinderbetreuung zum Beispiel. Also im Endeffekt diese strenge Geschlechterrollen, die sind nicht effizient. Und die sind im Endeffekt, also man verliert damit sehr viel Talent und sehr viel Kompetenz in so, die sogenannten frauendominierten Berufen verliert man, weil man im Endeffekt nicht genug Männer hat. Und umgekehrt in männerdominierten Berufen verliert man, weil man keine oder sehr wenige Frauen hat. Und wie kann man das im Endeffekt ändern? An Universitäten, es gibt Frauen-only-Ausschreibungen, also die Uni Linz macht das. Also sie versuchen, die Anzahl von Professorinnen wirklich ganz bewusst mit Ausschreibungen, die nur Frauen adressieren, zu lösen. Und das ist natürlich auch eine Art von, also es ist wie Quote, weil im Endeffekt man versucht, eine Anzahl zu erreichen. Also es gibt Widerstand gegen Quoten, aber bis jetzt die Forschung zeigt, dass die Quoten sind, sie haben sehr viele positive Konsequenzen auf Politik und in anderen Bereichen.
Okay. Und vielleicht noch, was kann denn jede und jeder Einzelne tun, um die Geschlechtergleichheit voranzutreiben? Haben Sie vielleicht ein paar Tipps, wenn man sich engagieren möchte oder einfach was Positives dazu beitragen will?
Eine Sache, die auch sehr kontrovers ist, ist die Sprache. Die inklusive Sprache. Ich verstehe so die ältere Kohorten. Also sie sind daran gewöhnt, so zu sprechen. Und das ist natürlich manchmal, es klingt seltsam, wenn sie die ganze Zeit irgendwie gendern müssen. Das kann ich sehr gut verstehen. Also, und ich möchte nur sagen, die Sprache ist natürlich ein Habitus, aber sie hat auch Effekte. Die Forschung zeigt, dass wenn man den Kindern über einen Arzt oder eine Ärztin oder einen Pilot oder eine Pilotin spricht, es gibt Konsequenzen. Weil die Mädchen können sich vorstellen, wenn man über einen Arzt spricht, man stellt sich einen Mann vor. Es gibt ganz klare Evidenz drüber. Und deswegen sollen wir versuchen, inklusiv in der Sprache zu werden. Man kann es auch spielerisch machen. Man braucht es nicht als Zwang sehen, sondern als eine Art und Weise, wie man den nächsten Generationen auch die Gleichstellung ermöglicht und auch ihnen keine Träume wegnimmt.
Okay, also Sprache als wichtiges Instrument.
Sprache, ja. Dann, ich denke, die Geschlechterstereotypen sind auch sehr, sehr tief in uns. Also ich habe auch, also es ist etwas, was man muss seine Selbstkontrolle machen immer. Man muss das auch mit Humor manchmal sehen. Wir sind so sozialisiert, die Gesellschaft ändert sich. Wir müssen halt bewusst davon werden, dass manchmal wir bewerten Menschen ohne Fakten. Ob sie im Endeffekt, es kann auch auf Basis von der Hautfarbe sein oder Geschlecht. Auf jeden Fall, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass dieser Prozess eigentlich in uns ist und dass wir sollten das unter Kontrolle haben. Also dass wir im Endeffekt, wenn wir eine Bewertung machen von einer Person, dass wir dann ein bisschen das kritisch sehen und denken, okay, war das jetzt gerecht? Also auf Basis von welchen Kriterien habe ich diese Bewertung gemacht? Das Selbstcheck von Stereotypen, wir haben sie alle, also niemand ist immun. Ja? Und dann versuchen irgendwie unsere Entscheidungen zu korrigieren. Und drittens, was können wir für die Nächsten tun? Also wir haben es vielleicht schwerer, aber es ist ein Prozess und es ist gut, wenn man auch dann sich fühlt, okay, ich habe etwas, also einen kleinen Stein, ja, jetzt auf dem Weg zu mehr Gleichstellung gesetzt. Mhm.
Also ich würde sagen, das sind sehr schöne und positive Abschlussworte, dass wir alle etwas für mehr Gleichheit beitragen können. Ja, dann bedanke ich mich herzlich bei Zoe Lefkofridi für das tolle und interessante Gespräch.
Vielen Dank. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen.
Dankeschön. Wenn ihr noch Lust auf weitere Podcasts habt, dann schaut doch mal unter www.sn.at/podcasts. Hier erwarten euch noch viele andere Folgen und Podcast-Formate der Salzburger Nachrichten.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.